Vor rund 7 Jahren habe ich mich regelmäßig getroffen mit meinem Freund Dennis. Und wir haben uns versucht, gegenseitig zu ermutigen in unserem Glauben an Jesus. Wir haben uns so Fragen gestellt wie beispielsweise, wie geht's dir so in deiner Beziehung zu Gott? Oder was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? Und wir haben natürlich dann auch füreinander gebetet. Und es war eine sehr schöne Freundschaft. Ich habe die Zeit mit dem Dennis extrem genossen, bis leider eines Tages aus dem Nichts, völlig unerwartet, der Dennis vollständig den Kontakt zu mir abgebrochen hat, sodass er nicht mehr erreichbar war via Nachrichten und ich habe ihn auch nicht mehr telefonisch erreicht. Und ich wusste nicht, was ist mit dem Dennis passiert, ist irgendwas los? Und ich habe dann mitbekommen, dass ein Freund von mir, der auch mit ihm Kontakt hatte, dieselbe Erfahrung gemacht hat. Und keiner wusste, was ist mit dem Dennis passiert, warum ist er nicht mehr erreichbar? Bis ich dann im Nachhinein leider mitbekommen habe, dass er auf die schiefe Bahn gekommen ist und in alte Lebensgewohnheiten zurückgerutscht ist, wo er mir gesagt hat, ich bin so froh, dass ich eigentlich frei geworden bin von diesen Drogen und von diesen Partyszenen und so. Und ich bin glücklich darüber. Und es hat mich eh nie zufriedengestellt, dieser Lifestyle. Und ihn dann zu sehen, wie er halt wieder zurückrutscht und dann sich auch isoliert, das hat mich schon sehr getroffen und auch echt emotional mitgenommen, weil es auch viele Fragen in mir aufgeworfen hat. Solche Fragen wie beispielsweise, warum ist es so, dass wir manchmal uns selber untreu werden? Dass wir gewisse Vorstellungen von unserem Leben haben, wo wir sagen, das wäre ein Ziel oder ein Traum, den ich verfolgen möchte. Oder um das mal in dieser Sprache zu formulieren von unserer Serie, das wäre eine Frucht, die ich gerne in meinem Leben kultivieren möchte, die ich gerne hervorbringen möchte. Aber dann festzustellen, dass man sich gar nicht auf sich selber verlassen kann, um diese Frucht hervorzubringen. Dass wir feststellen, dass wir selber uns untreu werden. Das ist doch schon komisch, oder? Ich habe festgestellt, dass es auch im Freundeskreis oft dann der Fall ist, wenn man in einer Notsituation ist, dass dann sich zeigt, wer sind die wirklichen treuen Freunde? Auf wen kann ich mich dann wirklich verlassen? Das wirft die Frage im Fall von Dennis auch auf, warum ist es so, dass Menschen eine gute Beziehung mit Gott haben und für mich war ja auch inspirierend und auch in vielen Aspekten ein Vorbild und dann Gott untreu werden. In der Serie Früchte tragen behandeln wir jetzt jeden Sonntag einen Aspekt, wo wir die Behauptung aufstellen, das ist eine Frucht, die Gott in deinem Leben kultivieren möchte und hervorbringen lassen möchte. Erster Teil dieser Serie war über Liebe. Da haben wir gehört, dass Gott in deinem Leben Liebe als Frucht hervorbringen möchte. Letzten Sonntag haben wir vom Gottfried gehört, dass Gott in deinem Leben Freude kultivieren möchte. Und heute möchte ich den Scheinwerfer auf einen anderen Aspekt richten, den Gott in dein Leben reinbringen möchte. Gott wünscht sich nichts lieber, als dass jeder Bereich unseres Lebens total durchsetzt ist mit Treue. Das ist, was Gott sich wünscht für dein Leben. Und das ist auch was wir uns eigentlich wünschen, wenn wir so in uns reinhorchen. Wir reagieren recht allergisch auf Menschen, die untreu sind. Ich war letztens in der Arbeit eben in der Situation, wo mir genau das passiert ist, dass ich eigentlich dachte, ich könnte mich darauf verlassen, dass das erledigt wird. Wir haben ein Produkt bestellt für 10.000 Euro, also Sensoren und so. Und dann war ausgemacht, die kommen halt im August, Anfang August. Und dann kann ich damit arbeiten. Aber kam dann letztlich 1,5 Monate später und haben auch nicht funktioniert, wie sie geliefert wurden. Und dann ist natürlich, kann ich mich nicht darauf verlassen? Und wir reagieren dann so allergisch. Und auch im Freundeskreis, wenn uns Untreue widerfährt, wenn man sagt, also konnte ich mich echt nicht auf dich verlassen, es ist eigentlich für uns schon eine erstrebenswerte Tugend, Treue. Ich würde sogar vielleicht die Behauptung aufstellen, für die Deutschen ist Treue eigentlich die Tugend schlechthin. Und da, wo man das am stärksten sieht, ist natürlich auch die Ehe. Da, wo Mann und Frau sich dann eben das Ja-Wort sagen und sagen, ja, ich verspreche dir, ja, ich will den Rest meines Lebens mit dir zusammen verbringen, bis dass der Tod uns scheidet, in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten und in Gesundheit, aber auch in Krankheit. Aber dann stellen wir fest, dass Stand 2023 von 3 Ehen, die in Deutschland eingegangen werden, statistisch betrachtet nach 15 Jahren nur noch 2 Ehen übrig sind. Und ich glaube, es gibt dann nichts Schlimmeres, als eine Scheidung zu erleben. Oder auch, ich möchte auch gar kein irgendwo schlecht reden, der eine Wiederheirat oder eine Scheidung durchlebt hat. Das ist heute nicht meine Absicht, zu sagen, oh, es sind alle so untreu und jetzt uns praktisch den Kopf in den Sand stecken und hängen lassen und jetzt ist alles vorbei. Aber was ich doch versuchen möchte, ist heute euch so richtig das schmackhaft zu machen, wie schön wäre es, wenn wir treu sind, wenn jeder Aspekt in unserem Leben durchdrungen ist von Verlässlichkeit und Loyalität und diese Tugend so ein bisschen sich vor Augen zu malen. Das wäre doch eine Frucht, die wäre schön, das wäre begehrenswert. Das ist mein Ziel für heute. Und das würde ich uns wünschen, dass wir Treue wieder neu als eine erstrebenswerte Tugend vor Augen haben. Trotzdem ist mir natürlich bewusst, dass das nicht immer einfach ist. Und dass wir auch selber häufig untreu werden. Ich merke das auch in meinem Leben. Ich tue mich damit schwer, auch wenn ich gewisse Sachen mir wirklich fest vornehme, dem auch treu nachzugehen. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich für mich, dass es in der Bibel unzählige Beispiele für Menschen gibt, die sich selber untreu geworden sind, für Menschen gibt, die anderen Menschen untreu geworden sind und natürlich auch für Menschen, die Gott untreu geworden sind. Und das Musterbeispiel dafür findet sich meiner Meinung nach im Neuen Testament und es ist das Leben von dem Apostel Petrus. Mit dem möchte ich heute ein bisschen entlang gehen, was Petrus erlebt hat mit dem Thema Treue und Untreue. Und anhand von seinem Leben möchte ich auch gewisse Gedanken ableiten, die für uns relevant sind. Wie was wir von seinem Leben, von seiner Untreue und auch von seiner Wiederherstellung lernen können für uns. Der Apostel Petrus ist ein Fischer gewesen in Galiläa. Und eines Tages zieht Jesus vorbei an dem Petrus und sagt, hey, folge mir nach. Und er lässt dann sein Fischerzeug liegen und begleitet Jesus 3 Jahre lang durch ganz Israel. Der Petrus, der war zum Beispiel dabei, als Jesus auf dem Wasser ging. Der Petrus, der hat es gesehen, als Blinde geheilt wurden. Der Petrus, der hat selbst Leute geheilt. Petrus war dabei, als Jesus über tausende Menschen gefüttert hat mit nur 5 Brot und 2 Fische. Er hat alles gesehen. Petrus war dabei bei der Bergpredigt. Er hat 3 Jahre mit Jesus verbracht und er war ein herausstechender Jünger von all den 12 Aposteln. Ist ja eigentlich einer von denen, wo man sagt, der ist speziell. Er war derjenige, der gesagt hat, ewiges Leben finde ich nur bei dir, Jesus. Wo sollte ich anders hingehen, wenn ich ewiges Leben haben wollte? Das war so seine Mentalität. Er hat auch gesagt, du bist der Sohn Gottes. Er war der Jünger, der es erkannt hat, der gesagt hat, du hast göttlichen Ursprung. Du bist der Messias für Israel, auf den alle gewartet haben. Das war ein herausragender Mann, wo man denken würde, also der hat es echt auf die Reihe gekriegt. Doch die Geschichte kommt, wie sie kommen muss. Wir tauchen ja heute ein in das Evangelium von Markus, so in die letzten Tage von dem Leben von Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Und am letzten Abendessen, dass die Leute miteinander gehabt haben, vor dem Jesus verhaftet wurde, bereitet er jetzt die Apostel darauf vor, was passieren wird. Und er sagt zu ihnen, er wird verhaftet werden und stellt dann folgende Behauptung auf. Ihr werdet mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen. In der Schrift steht es schon so geschrieben, Gott wird den Hirten schlagen, und die Schafe werden zerstreut werden. Bereitet die Leute darauf vor, hey, ihr habt echtes Potenzial heute, mir alle untreu zu werden. Es ist schon im Alten Testament steht schon geschrieben, es steht schon in der Bibel, ihr werdet mich verlassen, ihr werdet untreu sein. Es ist wie ein Hirte, der dann von den Schafen weggenommen ist und die Schafe haben halt Angst vom Wolf. Also wie ein Hirte, Schafe ohne Hirte, recht erbärmliche Tiere in dem Sinn, sehr, sehr schutzbedürftig. Jesus sagt, ich werde weg und werde mir alle untreu werden. Aber, das ist auch ein Aspekt, den man bei dieser Sache beachten muss, Jesus offeriert aber auch einen Ausweg. Das ist der nächste Satz. Er sagt, doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Also, Jesus sagt schon, okay, ich werde auch vom Tod auferstehen. Jetzt werdet ihr mich verlassen, jetzt ist natürlich die dunkle Zeit, aber im Nachhinein werde ich in Galiläa auf euch warten. Aber Petrus will es nicht wahrhaben. Er sagt, auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich werde es nicht tun. Also er war sich von sich selber, und manchmal belächeln wir das ein bisschen, weil wir natürlich den Ausgang der Geschichte kennen, aber das ist schon eine krasse Aussage, sehr mutig von Petrus in meinen Augen, dass er sagt, selbst wenn alle anderen von diesen Jüngern dich verlassen, ich bin entschieden und ich verspreche dir, ich werde dich nicht verlassen. Für Petrus ist das überhaupt keine Kategorie. Er ist so krass überzeugt von seinen eigenen Fähigkeiten zur Treue, dass er gar nicht erkennt, dass er vielleicht doch eigentlich das Potenzial manchmal hat, untreu zu sein. Aber Jesus sagt dann, Petrus, ich sag dir noch heute in dieser Nacht, wirst du mich verraten und verleugnen. Bevor der Hahn zweimal kräht, hast du mich schon dreimal verleugnet. Jesus hat also eine andere Sichtweise auf unser Potenzial zur Untreue. Manchmal sind wir dann selber enttäuscht von uns, wenn wir feststellen, oh, jetzt sind wir untreu geworden. Aber Jesus ist es eben anders. Er sagt es uns schon im Voraus, so um uns zu warnen, dass wir nicht zu stark dann auf die Schnauze fallen, wenn es dann passiert. Und Petrus entgegnet dann natürlich, nein, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und auch die anderen Jünger, die haben alle das beteuert und gesagt, hey, nee, also wenn ich mit dir sterben muss, ich werde dich niemals verleugnen. Ich möchte euch jetzt mit reinnehmen, das waren jetzt die letzten Worte, also wir haben praktisch so den Gedanken, wir wissen jetzt eigentlich schon, wie es ausgehen wird, also die Story ist von vornherein klar, aber jetzt möchte ich euch mal mit reinnehmen in diesen Abschnitt von dem Evangelium von Markus, wo Petrus und Jesus wieder kontrastiert werden miteinander und einander praktisch so ein bisschen die Antithesen voneinander sind. Ich lese diese Geschichte jetzt mal vor. Das ist ein bisschen ein längerer Abschnitt. Und achte darauf, wie Jesus und Petrus gegenübergestellt werden. Also Jesus wird jetzt festgenommen von den Leuten und zu dem Tempel gebracht, zu diesem Gerichtsgebäude gebracht. Alle Jünger verlassen ihn tatsächlich, so wie er es gesagt hat. Und dann steigt man ein im Evangelium von Markus im Kapitel 53. Da steht, Jesus wurde zum Haus des Hohenpriesters gebracht, wo die obersten Priester, die anderen führenden Männer des Volkes und die Schriftgelehrten sich versammelt hatten. Und dann kommt, Petrus folgte ihnen mit weitem Abstand und schlich sich durch das Tor in den Hof des hohepriesterlichen Palastes. Und eine Weile saß er bei den Wachen und wärmte sich am Feuer. Es ist so cool eigentlich, dass alle ihn verlassen. Und dann denkt man sich, wenn man diese Story noch nicht kennt, ist vielleicht Petrus jetzt wirklich der eine, der es schafft? Also das ist schon echt mutig, dass er jetzt zu den Wachen sich an diesem Feuer wärmt, wo die Wachen stehen, die Jesus so abgeführt haben. Und er traut sich das so. Nur, dass er wissen will, was passiert jetzt mit meinem Herrn? Was passiert jetzt mit meinem Rabbi? Also man denkt, okay, interessant. Jesus ist im Gerichtsgebäude und währenddessen versuchten die obersten Priester, der gesamte Hohe Rat, Zeugen zu finden, die gegen Jesus aussagten, damit sie ihn zum Tod verurteilen konnten. Doch all ihre Bemühungen waren vergebens. Zwar sagten sie viele Zeugen gegen ihn aus, aber sie widersprachen einander. Also man merkt schon, das ist irgendwie, da geht es nicht mit rechten Dingen zu, dieses Gericht ist irgendwie komisch, die wollen eigentlich bloß Jesus hinrichten, ja, so ungerecht eigentlich. Und schließlich standen auch ein paar andere Männer auf und die behaupteten, wir haben gehört, wie er sagte, ich werde diesen Tempel, der von Menschen errichtet wurde, zerstören und in 3 Tagen einen neuen aufbauen, der nicht von Menschen erbaut ist. Doch auch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Also die behaupten jetzt einfach irgendeinen Quatsch. Die sagen so, Jesus, der hat gesagt, er wird den Tempel von den Juden zerstören, was er natürlich nie gesagt hat. So, das sind einfach falsche Aussagen. Und sie haben sich auch widersprochen. Also das hat irgendwie nicht Hand und Fuß gehabt. Da stellte sich der Hohepriester vor die anderen hin und fragte Jesus, willst du denn überhaupt nicht reden? Was hast du zu diesen Anklagen zu sagen? Aber Jesus gab keine Antwort. Und dann kommt der Höhepunkt der Story. Der Hohepriester fragte ihn, bist du der Christus, der Sohn Gottes des Hochgelobten? In anderen Worten, hast du göttlichen Ursprung? Bist du wirklich dieser Messias, der Israel, der die Juden retten soll? Bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Das ist krass. Jesus sagt, also, ja, ich bin Gottes Sohn. Ja, ich habe göttlichen Ursprung. Ja, ich bin der Messias. Und dann toppt er das sogar noch und sagt, und du wirst mich von den Wolken wiederkommen sehen im Namen des Allmächtigen. Und der Hohepriester, der diese Antwort in diesem Gerichtsgebäude hört, ist so entsetzt. Da steht, da zerriss der Hohepriester sein Gewand und sagte, wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt alle seine Gotteslästerung gehört. Wie lautet euer Urteil? Und sie verurteilten ihn zum Tod. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verbanden ihm die Augen und schlugen ihn mit Fäusten ins Gesicht. Du Prophet, sag uns, wer hat dich gerade geschlagen? Höhnten sie. Und selbst die Wachen prügelten auf ihn ein, als sie ihn abführten. Und jetzt schneidet die Szene zu Petrus. In der Zwischenzeit hielt sich Petrus unten im Hof auf. Eine von den Dienerinnen des hohen Priesters bemerkte ihn, als er sich am Feuer wärmte. Ich meine, wir haben ja vorher schon festgestellt, es war ein bisschen riskant, natürlich bei den Wachen zu sein, bei diesem Feuer. Und jetzt sagt sie, du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Und ging hinaus in den Vorhof und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Die Dienerin sah ihn dort stehen und sagte zu den anderen, dieser Mann da ist auch einer von ihnen. Und wieder bestritt es Petrus. Und kurz darauf sagten auch die Umstehenden zu Petrus, du musst auch einer von ihnen sein. Du kommst doch aus Galiläa. Die haben ihn an seinem Dialekt erkannt, diesen galiläischen Akzent. Und Jesus ist viel in Galiläa umhergezogen. Und dann sagt, du bist doch auch aus Galiläa. Und dann kommt natürlich der Tiefpunkt von Petrus, indem er sagt, ich schwöre bei Gott, ich kenne den Mann nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und da erinnerte sich Petrus daran, was Jesus zu ihm gesagt hat, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach zusammen und weinte. Diese Geschichte wirft natürlich viele Fragen auf, aber ich denke, die zentrale Frage, die wir an diesen Text stellen müssen, auch wenn sie dir jetzt vielleicht, wenn ich sie jetzt dann hinbeame, komisch vorkommt, aber ich glaube, wenn wir diese Frage, diese zentrale Frage beantworten, dann schlüsselt sich all das auf. Die Frage lautet, warum der Hahn? Also warum, ich meine, hast du diese Frage schon mal gestellt? Ich meine, Jesus, wenn es Jesus so übernatürlich ist, er hätte ja auch sagen können, die Feuertonne explodiert oder so. Oder da laufen dann drei Schafe vorbei und dann weißt du, jetzt ist die dritte. Also versteht ihr, was ich meine? Warum sagt Jesus, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben? Und für uns sind Hähne halt so eigentlich teilweise nervige Tiere, weil sie halt uns aufwecken in der Früh und denkst du halt, ja, ich will noch schlafen und liegst halt bequem in deinem Bett. Aber in der Antike hatte der Hahn eine ganz, ganz wichtige Funktion. Die hatten ja keine Handywecker und keine Radiowecker, sondern halt einfach Hähne als Wecker. Der Hahn markiert, wenn der Hahn kräht in der Früh, dann wussten die, jetzt ist der Tagesanbruch. Also jetzt ist Zeit zum Arbeiten, jetzt stehen wir auf. Der Hahn, der war der Wecker für die Leute damals. Und deswegen ist auch eine gewisse Symbolik in diesem Tier enthalten. Wenn der Hahn kräht, dann ist das Zeichen da, jetzt beginnt eigentlich für Petrus ein neuer Tag. Okay, Petrus hat ihn dreimal verleugnet in der Nacht. Und dann kräht der Hahn und zeigt somit symbolisch, ja, du hast, und er weint ja auch, und es ist natürlich klar, das war voll daneben. Aber ja, es gibt noch eine Chance, es gibt noch einen neuen Tag. Das ist die Symbolik dahinter. In diesem Text, vielleicht denkst du jetzt, der Elias, der denkt sich irgendwelche theologischen, komischen Sachen aus, aber ich möchte es dir auch ein bisschen zeigen, wie dieser Text viele solche Gegenüberstellungen hat, die ein bisschen subtil sind. Jesus und Petrus werden gegenübergestellt in diesem Text. Jesus auf der einen Seite ist im Gerichtsgebäude, wohingegen der Petrus außerhalb ist in diesem Gebäude, also in diesem Vorhof. Jesus wird falscherweise angeschuldigt. Das sind diese Zeugen und die Aussagen von denen, die stimmen nicht mal mit überein. So als ob Jesus den Tempel von den Juden zerstören wollen würde. Falsche Anschuldigung. Und gegen die Anschuldigung von Petrus, erstens mal, sie stimmten alle mit überein und sie sind alle wahr. Du kennst doch den Mann. Ja, natürlich kannte Petrus Jesus, der war 3 Jahre mit ihm unterwegs. Du bist doch aus Galiläa. Ja, na klar, da war sein Fischereibetrieb, da hat er gearbeitet. Du bist doch auch einer von ihnen. Ja, einen Tag vorher hat er gesagt, ich werde mein Leben für dich lassen. Diese Aussagen stimmten alle mit überein. Jesus steht zu seiner Identität, als er danach gefragt wurde, wohingegen Petrus Jesus verleugnet. Jesus wird gefragt, bist du der Sohn Gottes, bist du der Christus, bist du der vom Hochgelobten? Und Jesus sagt, ja, du wirst mich von den Wolken wiederkommen sehen. Er steht dazu, dass er der Messias ist und göttlichen Ursprung hat. Wohingegen Petrus, indem er Jesus verleugnet, überhaupt zu kennen, auch seine Identität verleugnet. Und die größte Ironie von dieser Gegenüberstellung ist, dass Jesus ungerechterweise verurteilt wird, aber Petrus ungerechterweise frei davonkommt. Es kommt natürlich, wie es kommen muss, und Jesus wird verurteilt zum Tod. Wir haben gelesen, er ist angespuckt worden, geschlagen worden, gegeißelt worden und jetzt zu Pilatus geführt, damit er das echte Urteil noch sprechen kann, und sie kreuzigen ihn. Und in diesem Tod von Jesus, das ist ein gewisses Paradox, das ist genau diese Gegenüberstellung. In dem Tod von Jesus ist ein Widerspruch. Jesus stirbt nämlich ungerechterweise. Er ist derjenige, der denen treu zur Seite steht, die ihm gegenüber untreu sind. Er stirbt für die Leute, die eigentlich das Gerichtsurteil bekommen sollten. Das ist die zentrale Aussage von der Kreuzigung von Jesus, von der Gerichtsszene von Jesus. Wir haben Jesus verleugnet, wir haben ihm gegenüber Untreue gezeigt, aber er hat nichts für uns übrig als nur Treue. Er liebt diejenigen, die ihn nicht lieben und lässt sein Leben für die, die zwar sagen, sie würden ihr Leben für ihn lassen, aber in Wahrheit eigentlich ihn 3-mal verleugnen. Und es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Jesus ist vom Tod auferstanden und das Grab ist leer. Wir kennen die Geschichte, wenn man im Evangelium von Markus weiterliest, das ist alles dann sehr, 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 sehr zusammenkomprimiert, diese Stellen. Auf einmal ist es tot und dann auf einmal ist nächster Tag nach dem Sabbat und dann kommen die Frauen zu diesem Grab, weil sie ihn balsamieren wollen. Das war halt so ein jüdischer Brauch damals, das hat man mit Leichnamen gemacht, dass man den mit so kostbaren Ölen einreibt. Und jetzt kommen die Frauen dahin und sehen aber, das Grab ist leer. Und dann sehen sie irgendeinen jungen Mann, man weiß nicht so genau, ist es jetzt ein Engel oder was ist hier passiert? Und dieser junge Mann, der sagt, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Und dann kommt eine Botschaft, die zusammenhängt mit der vorhergehenden Geschichte. Was sagt dieser Mann? Er sagt, Jesus ist vom Tod auferstanden. Und dann sagt er, geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus. Er wird explizit nochmal erwähnt, sagt es seinen Jüngern und sagt es aber bitte auch dem Petrus, dass ich euch in Galiläa erwarte. Und ich habe es euch vorher schon gesagt, dass ich in Galiläa sein werde, wenn ich vom Tod auferstanden bin, aber ich möchte euch jetzt nochmal daran erinnern, dieser Hahn hat gekräht, es ist ein neuer Tag. Ich warte darauf, dass ihr zu mir kommt. Das ist das ursprüngliche Ende von dem Evangelium von Markus. An dieser Stelle endet das Evangelium eigentlich mit der Wiederherstellung von Petrus. Und Petrus geht also hin nach Galiläa mit den anderen Jüngern und hat da einen ganz intensiven Kontakt mit ihm. Ich meine, es war echt ein Fehltritt. Was er gemacht hat, war so falsch. Er hat gesagt, ich werde mit dir sterben und dann verleugnet er ihn, wenn es wirklich drauf ankommt. Jesus redet mit Petrus in Galiläa, als sie dann dort angekommen sind und er sagt, ich bin dir treu und ich bin dein Hirte. Und ich möchte, dass du jetzt genauso ein Hirte wirst, wie ich ein Hirte bin für deine Mitmenschen. Die Treue, die ich dir jetzt zeige, ja Petrus, ich lass dich nicht fallen, aber die Treue, die ich dir jetzt zeige, ich vergebe dir ja, und deswegen sei jetzt auch anderen treu. Das ist die Lektion, die Petrus gelernt hat in Galiläa. Und das ist auch unsere Lektion. Das Symbol ist eigentlich, wenn du feststellst in deinem Leben, dass du es manchmal nicht auf die Reihe kriegst, dass du eigentlich diese Ziele dir gesetzt hast, aber merkst, du kannst dich nicht auf dich selber verlassen. Wenn du merkst, dass du eigentlich genauso bist wie Petrus, es gibt noch einen Weg nach Galiläa und da wartet Jesus auf dich und da wird er dir treu sein und wenn du dich zu ihm wendest, dann wird er dich treue lehren. Und wenn man in der Apostelgeschichte weiterliest, wie sich die Jünger entwickelt haben, liest man, dass Petrus tatsächlich eine tragende Säule in der Kirchengemeinde in Israel wurde und am Pfingsten die Predigt gehalten hat, die 3000 Menschen zu dem Glauben an Jesus geführt haben. Ich habe noch nicht 3000 Menschen zum Glauben an Jesus geführt. Das ist echt krass, wie Jesus, obwohl er so dermaßen untreu war, ihn trotzdem so benutzt und verwendet als ein Werkzeug. Die Antwort auf die Frage, kann Gott mir noch vergeben? Ja. Deine Untreue hebt seine Treue nicht auf. Er wartet auf dich in Galiläa. Und er ist nicht enttäuscht von dir, wenn du es nicht schaffst. Er ist nur am Warten darauf. Er hat es auf sich genommen, damit du dich nicht mehr schämen musst. Und damit predige ich jetzt nicht, es ist wurscht, wie wir leben, weil Gott ist eh treu. Das ist jetzt ein Einwand, also wo jemand jetzt bringen könnte, hey, also warum sollte ich dann überhaupt nicht sündigen, wenn Gott eh treu zu mir ist, wenn ich später wieder umkehre? Das ist eigentlich eine sehr hochmütige Frage. Also das ist wie wenn ich sagen würde, warum sollte ich nicht absichtlich vom Boot springen, nur weil ich weiß, dass es Rettungsringe gibt. Ich meine, das ist gefährlich zu sündigen. Und ich predige nicht, dass Gott jetzt die Sünde egal wäre und dass es wurscht ist, dass Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Das ist nicht meine Absicht. Aber was ich predige, ist, dass Gott dir treu ist, wenn du zu ihm umkehrst. Er wird dich nicht liegen lassen. Ich möchte noch zurück zum Anfang gehen. Mein Freund Dennis hat mich nach 7 Jahren wieder angerufen. Und am Telefon hat er mir gesagt, dass es ihm so leid tut und dass er eher wieder in seine alten Lebensgewohnheiten zurückgerutscht ist. Und vor 3 Wochen war ich auf seiner Hochzeit eingeladen und habe mit ihm geredet. Hat mir gesagt, wie kann Gott mir das überhaupt noch? Ich meine, ich habe 7 Jahre lang mich voll von ihm abgewendet und nur noch mein eigenes Ding durchgezogen. Und ich habe nicht Treue im Sinn gehabt. Ich wollte diesen Weg einschlagen. Und dann hat er gesagt, aber ich kannte ja Jesus schon. Und ich habe ja das alles schon gehabt. Und diese Schamgefühle und diese Frage, würde er mich denn überhaupt jetzt noch wollen? Ich sage, wenn Gott den Dennis so wiederhergestellt hat und wieder voll auf die richtige Bahn zurückgebracht hat, dass er sich dafür auch entschuldigt hat, natürlich, dass er das unterbunden hat und sich so isoliert hat und alles. Er kann es mit dir auch tun. Du musst dich nicht schämen dafür. Du musst nach Galiläa kommen. Das ist die Lösung. Jesus ist dir treu. Er ist dir treu. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst werden und immer wieder neu uns darauf besinnen, ja, natürlich kriegen wir es oft nicht hin. Und ja, das ist auch nicht gut, wenn wir ihn verleugnen und wenn wir dann mit unserem Leben das eine widerspiegeln und mit unserer Zusammenkunft hier am Sonntag dann das andere wieder zeigen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Aber er ist dir treu, er wird dich nicht verlassen. Die Frage ist, ob du deinen Hahn schon krähen gehört hast. Gott wird dir treu beistehen.